Dieser Podcast wird präsentiert von N&P Informationssysteme aus Merane. N&P ist seit über 25 Jahren Partner der Eispiraten und des ETC. Das Familienunternehmen digitalisiert den Mittelstand für Kunden aus Industrie und Bauwesen. 200 Teammitglieder arbeiten als Berater und Softwareentwickler in spannenden Projekten zusammen. Bei N&P finden Sie nicht nur IT-Experten, sondern auch Konstrukteure, Produktionsplaner, Bauingenieure und Architekten, die ihr Fachwissen in die gemeinsamen Projekte einbringen. N&P wächst kontinuierlich und ist immer auf der Suche nach passenden Talenten. Neben Ausbildung, BA-Studium, Praktika und Abschlussarbeiten ist natürlich auch der Direkteinstieg möglich. Gerne in Merane, Dresden oder an einem unserer insgesamt 7 Standorte. Weitere Infos findet ihr unter www.nupis.de/karriere.
Ready. Steady.
Go.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Podcast-Zeit und es ist fast genau 3 Wochen her, seitdem der letzte Podcast online gegangen ist. Und ja, Montagabend, der 3. August. Die Eisbereitung läuft seit heute und ja, es ist wieder mal Zeit, jetzt wirklich reinzustarten. In die heiße Phase der Saisonvorbereitung. Und wenn ich uns sage, dann bin ich wie immer nicht alleine, denn Nomi ist bei mir im Garten. Nomi, grüß dich.
Hallo, hallo, Grüße.
Und es ist doch schon 9:45 oder 9:45, je nachdem.
Von wo man aus zuhört.
Von wo man aus zuhört, genau.
Für alle unsere ausländischen Gäste.
genau, als wie wo. Und wir hatten noch einiges im Vorgespräch zu besprechen. Wichtige Themen, über die wir gerne dann später noch informieren, aber über die wir jetzt noch nichts sagen können. Und ich denke, ja, wir kriegen jetzt noch eine gute Folge hin, obwohl wir schon ein bisschen, ansatzweise Matsche im Kopf sind.
Und von Mücken zerstochen, also gefühlt seit einer Viertelstunde.
Echt?
Ja, ich habe schon am Bein 3-4 Stück gesammelt jetzt. Ja.
Scheiße, soll ich dir Autan rausbringen?
Nee, alles gut.
Ich hab noch nichts gemerkt, oder? Ich bin einfach schon immun.
Ich bin einfach zu süß für die Welt. Ja, nee, komm. Ja. Ich lasse mich gerne stechen. Immer rein in die Haut.
Oh Gott. Nomi, ja. Was haben wir heute alles so uns vorgenommen? Wir wollen über das Saison-Trikot-Design sprechen. Mhm. Aaron hat es jetzt veröffentlicht, auch mit einem, finde ich, sehr ansprechenden Video, was er da gemacht hat. Wir werden mal schauen, welche Spieler schon in Grimmitschau sind, wer noch anreist. Wir werden kurz auf die kommende Woche oder Wochen schauen. Und wir haben uns mit Pascal Seidel unterhalten. Wir haben da ein paar Sprachnachrichten gekriegt und wollen auch in der heutigen Folge mal Pascal ein bisschen vorstellen. Denn wir haben ihn jetzt schon beide kennengelernt. Du persönlich, ich eher per WhatsApp. Und er macht wirklich einen sehr, sehr sympathischen Eindruck. Und daran wollen wir euch natürlich teilhaben lassen. Aber bevor wir auf Pascal zu sprechen kommen, lass uns doch jetzt wirklich erstmal, was wir schon in der letzten Folge angeteasert haben, wir haben ja schon so ein kleines Geheimnis drum gemacht, wie das Saisontrikot aussieht, mit vielen kleinen, sage ich mal, Designkniffen, die der Aaron eingebaut hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ja doch gelungen. Mir gefällt das Heimtrikot mit dem schönen tiefen Rot, diese Linie mit dem,
die Streifen.
Genau, die Streife, dem tiefen Rot und mit dem normalen Rot, nennen wir es einfach mal, dazu das Wappen, was mit eingepflegt ist, das ETC Grimmitschau Vereinslogo, was in den Rücknummern mit eingebaut ist, dazu der Schriftzug. Also muss ich ganz ehrlich sagen, auch wie es der Eisblock gesagt hat, im Rahmen der Möglichkeiten sehr gelungen.
Hoffentlich spiegelt sich das dann bei der Bewertung der Saisontrikots wieder.
Wie findest du es denn?
Das Rote auf jeden Fall, also das Heimtrikot auf jeden Fall sehr stark. Halt gerade auch mal schön durch diese Hell- und Dunkelrot-Optik, dass da auch mal wie eine Art Muster erkennbar wird, dass man das so ein bisschen aufgreift. Und das ist halt da sehr präsent. Beim Auswärtstrikot fällt das halt so ein bisschen ab. Da hätten vielleicht diese Grautöne noch ein bisschen stärker sein können, damit die auch das Stadtwappen, was drunter ist, so ein bisschen besser durchkommt. Aber da weiß man am Ende ja auch nicht wieder, wie da die Regelungen sind und ist da der eine Grauton schon wieder zu viel. Von daher, Aaron hat da das Beste wieder rausgeholt, was machbar ist mit all den Sponsoren und Namensgebern, die da drauf sind. Auch geil mit diesem Brustlogo, was diesmal nicht aufgedruckt, sondern aufgenäht ist. Bin ich auch gespannt, wie das dann ja so in der Haptik und im Tragegefühl ist. Wenn
auch
es dann
auch
so
die Fan-Jerseys?
Also so denke ich mal, habe ich es verstanden.
Okay.
Also wurde ja extra gesagt, was bei den 10 Trikots anders ist. 10 Dinge, die beim Trikot anders sind. Mhm. Gehe ich jetzt mal von aus. Wenn nicht, muss man halt dann mitsteigern wahrscheinlich.
Okay.
Ja, und wie du gesagt hast, auf jeden Fall, was ja auch cool ist, dass der EDC mit aufgegriffen wurde aufgrund vom Vereinsjubiläum, was ja dann kommende Saison ansteht und man ja eh so ein bisschen diesen Schulterschluss immer mehr und besser symbolisieren will. Ja, und von daher guter Abgriff von Geschichte, Tradition, Stadt und gleichzeitig aber auch halt dem Stammverein ein gutes Werk draus gemacht.
Ich finde ja auch hier oben die Kuppel, ja, das finde ich auch immer ganz, ganz toll. Das hatten wir, wie gesagt, das hatten wir ja auch schon beim Sondertrikot Klingenthal. Da fand ich das ja schon sehr cool. Und ja, also das, selbst so was Kleines, das macht es irgendwie schon, hat schon was.
Ja, also gefällt mir auf jeden Fall gut.
Und du sagst aber ja gerade, dass das Rote gefällt dir ja irgendwie besser. Ich bin ja immer ein Fan von dem Auswärtstrikot. Ich finde irgendwie, dass das Weiße hat irgendwie auch was Edles. Du sagst ja klar, die Grautöne hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr hervorheben können. Das stimmt schon. Aber was hältst du jetzt so von dem Auswärtstrikot?
Ja, also es hebt sich nicht viel von den anderen ab, dadurch, dass es halt so im ersten Moment die nicht so optisch reinfällt. Also klar, man muss es am Ende dann nochmal live sehen, wenn es dann vor einem herumfährt. aber was man ja auch so mitgekriegt hat, gab ja dann doch auch ein paar Influencer, Eishockey-Influencer, die so darauf reagiert haben. Die hatten ja auch gesagt, dass das Auswärtstrikot so ein bisschen da nachsteht.
Okay.
Weil es da halt nicht ganz so rüberkommt, aber ja, mein Gott. Es ist ja auch nur das Auswärtstrikot, aber du hast recht, sonst sieht das meist immer ein bisschen cleaner aus, geht auch mit den Sponsoren so ein bisschen besser einher wahrscheinlich, vielleicht ist da bei Rot einfach der Kontrast oft höher, ja, aber so ein stimmiges Bild und muss halt auch sagen, dass mal so das durchgezogene Muster mit diesem traditionellen Grimmitschau-Stadtwappen, dass das halt übers ganze Trikot halt geht,
ja.
Ist halt auch also mal was ganz anderes und ziemlich cool, muss ich sagen.
Hat ja auch jetzt zum Beispiel Werder Bremen gemacht. Das finde ich auch sehr geil. Also nicht nur, weil ich Bremen
bin.
Ja, genau, weil ich da Fanboy bin, sondern auch bei dem Bremen-Trikot gibt es ja auch die Längsstreifen und gibt es auch in Grün und Weiß und überall ist die Raute durchgehend mit eingebaut zum Beispiel. Das finde ich halt auch mega, mega geil. Und das Trikot, was jetzt die Kassel Huskies veröffentlicht haben, das ist wirklich komplett clean. Ich glaube, die haben 3 Werbepartner vorne drauf und ansonsten nur das riesen Husky-Logo.
Muss man sich halt leisten können.
Muss man sich, wie gesagt, definitiv leisten können. Was ich mir mal noch wünschen würde, auch für die Zukunft, und ich denke, das gibt es auch sehr, sehr oft, das macht der Fußball auch sehr, sehr oft, dass dann die Sponsoren sagen, pass auf, wir müssen auf dem Trikot sein, wir wollen auf dem Trikot sein, aber wir verzichten auf unser Corporate Design. Und ihr macht das bitte auch genauso, wie es für euch reinpasst. Und wenn dann halt das Logo nur in Rot und Weiß ist, ja. unser Werbelogo, dann ist das halt so. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht mal noch ein Punkt für die Zukunft wäre, wo wir auch nochmal andocken könnten, wo du sagen könntest, hier, pass auf, wir wollen mal ein outstanding Trikot-Design machen. Könntet ihr euch vorstellen, mal auf wirklich eure Farben zu verzichten und wir machen mal was richtig Geiles. Das würde ich mir mal noch wünschen.
Ja gut, das wäre dann so ja wie bei Klingenthal, ne? Da hatten ja glaube ich auch alle zugestimmt für das Spiel. Ja, also bei Kassel, ich meine, das ist halt schon sehr NHL-orientiert, würde ich es dann nennen, ne? Wo du halt sagst, okay, ich meine, am Ende ist es ein blaues Trikot, wo der Husky drauf ist. Also da waren jetzt glaube ich nicht irgendwelche großartigen Feinheiten dann noch
gar nichts,
eingearbeitet. Ne? Von daher, das Simple, Klare macht es dann vielleicht irgendwie halt auch schick. Aber jetzt, dass man sagt, man ist da jetzt irgendwie sonst wie kreativ geworden, war jetzt da auch nicht der Fall. Aber das ist halt eine Kostenfrage. Ne? Wenn ich halt sage, ich habe nur 3 Sponsoren drauf, dann müssen die natürlich auch so viel bezahlen, dass man das ausgleicht. Und bei uns bist du wahrscheinlich dann doch eher darauf angewiesen, 10, 12, 15 Sponsoren drauf zu haben, die alle sicherlich auch genügend Geld bezahlen. Aber halt sagen, nee, mir ist das halt wichtig, dass ich da auf dem Trikot drauf bin. Ja, also schon sehr zweischneidig und am Ende Angebot und Nachfrage, und da sind wir wahrscheinlich eher noch in der hinteren Rolle, um sowas dann regeln zu können.
Deswegen ja vielleicht mal auf das Corporate Design, wie es ja heißt, mal verzichten und zu sagen, pass auf, wir wollen auf dem Trikot präsent sein, aber...
Ist ja mal ein großes Jubiläum vielleicht, deswegen...
Könnte man auch machen, die Saison 27, 28 wäre es ja dann, das Trikot-Design, könnte man vielleicht als kleinen Anstoß mal nehmen, noch was Besonderes zu machen.
Ja.
Nomi, es ist jetzt, wie gesagt, der 3. August, die offiziellen Termine, jetzt habe ich auch gerade eine Mücke gehabt, die offiziellen Termine werfen schon ihre Schatten voraus, die Spieler kommen so peu à peu an, gerade die deutschen Spieler. Wir haben letzte Woche die Ankünfte gehabt von Pascal Seidel, Steve Mayer ist schon ein bisschen eher da, Mirko Sacher ist jetzt gekommen, Chevy ist jetzt da, wie gesagt, hat ja auch schulpflichtige oder ein schulpflichtiges Kind. Die Kontingentspieler werden wie immer so 12., 10., 12. August hier aufschlagen, genauso auch wie Jussi, der diesmal ja mit kompletter Familie kommt, mit Kind und Frau Jenna.
Kind Aaron,
genau. Dylan Ruck ist nochmal nach Kanada gereist. Du hattest jetzt schon die Gelegenheit, bei einer kleinen Grill-Soiree beim Aaron, zumindest dich mit Kevin, Steve und mit Pascal, vielleicht nicht zwingend tiefgründiger zu unterhalten, aber ihr habt euch zumindest alle schon mal gesehen. Wie gesagt, mit Kevin hast du ja eh schon noch eine engere Verbindung. Wie hast du das jetzt so erlebt, so die Ankunft der Spieler bis jetzt?
Also Luis Bruno war noch mit dabei.
Stimmt,
gewesen.
Louis, genau. Stewie ist auch schon da.
Der war, ja, genau. Und also für die war es natürlich auch das erste so Zusammentreffen. Also war natürlich ein bisschen interessant zu beobachten von außen, dass sie ja auch die sich zum ersten Mal sehen und dann halt so kennenlernen müssen dürfen.
Also nicht Bruno und Streu,
nee,
aber...
Nee, Streu war nicht mit dabei, war Kevin Reich war noch mit dabei. Die und der Luis Bruno, die kannten sich logischerweise schon. Und ja, wie das dann halt so funktioniert. Und ja, ich sag mal, am Ende ist es wie überall wahrscheinlich, wenn du halt sagst, du wirst jetzt in irgendeinen Freundeskreis reingeschubst.
Ja, genau.
Es waren ja noch ein paar Freunde von Aaron mit eingeladen, die beim Eishockey zwar mit rumrennen und überall irgendwo auch eine Funktion am Spieltag haben, aber halt keine Spieler sind, waren noch mit da. Und ja, da wurde sich natürlich erstmal ausgetauscht, wie so der Sommer war, was jeder so ein bisschen auch vielleicht noch für Hobbys abseits vom Eishockey hat. Vorbildlich haben alle natürlich Wasser getrunken, zu meinem Kummer, weil ich habe extra einen Kasten Bier mitgebracht.
Oh,
aber
Gott.
Ja, mein Gott, nimmt man halt die Hälfte wieder mit heim. Ja. Ist ja auch nicht schlimm.
Ich kann mir vorstellen, dass da bestimmt das eine Rolle gespielt hat, dass auch noch Außenstehende mit dabei waren. Also
ja.
Ich glaube, wenn da die eigentliche Willkommensgrillparty war ja die letzten 5 Jahre immer bei Skalzi im Garten gewesen.
Ja.
Da hat sich Mario immer drum gekümmert, dass alle Spieler, die dann bis zum 1. Augustwochenende da waren, alle bei ihm im Garten eingeladen waren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da auch schon das ein oder andere Bierchen dann eher über den Tisch gegangen ist anstatt Wasser.
Ja, jetzt steht ja auch das Stadtfest an und da sind sie alle keine Kostverächter. Aber ich denke mal, gerade so die jungen Spieler, wenn die wissen, sie kommen irgendwo dazu, wo auch Spieler sind, die schon das Jahr da waren, da sind die vielleicht auch noch ein bisschen vorsichtiger.
Ja.
Alles in Ordnung, war trotzdem an sich ein lustiger Abend, war ja total verregneter Samstag. Wir waren erstmal alle bei Aaron in der Bude, die eine Hälfte in der Küche, die andere im Wohnzimmer. Wir hatten ja noch 3 kleine Kinder mit dabei gehabt, 2 Hunde, also da war eigentlich was ein schönes Chaos.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Aber ja, wo es dann nachgelassen hat, sind wir dann rausgegangen. Ich habe am Grill alles gegeben.
Was gab's denn?
Na, wir haben ja wirklich an die Sportler gedacht. Es gab Hähnchen, Putensteaks. Ich habe einen Wildsalat gemacht mit Himbeeren, Feta und Walnüssen, damit auch ja nicht der fettige Kartoffelsalat auf dem Tisch steht.
Alter Gourmet!
Ja, ich habe gleich das Lob von Luis gekriegt, der gesagt hat, geil, da freut er sich richtig drauf. Und schön, dass wir sowas machen. Ja, wurde alles gegessen natürlich.
Mhm.
Und natürlich klassisch erstmal für die ganzen anderen gab es Thüringer Roster noch und ja, Grillkäse. wie es halt überall so ist.
Also für die Sportler Hähnchen, fürs Volk der Roster.
Ja, also es war wahrscheinlich so der Gedanke, sind Sportler, jetzt müssen wir mal hier vier Hähnchen kaufen und so für die Proteine. Ja, am Ende war noch viel zu viel übrig. Und es war aber recht kurzweiliger Abend trotz allem, weil wir hatten uns schon ab Nachmittag getroffen. Die Jungs sind dann so auf 8:30 schon oder sind dann schon los. Mhm. Aarons Freunde, wir waren ja auch schon zu Hause wegen der Kleinen, die haben dann noch durchgezogen bis 10:30. Ja, war aber an sich, denke ich, ganz gelungen und wir haben uns schon auch jetzt für Stadtfest verabredet. Und da schuldet der Luis Brune mir ja eh noch ein Bier und da hat er auch gesagt, das gibt er mir auf alle Fälle aus und nicht nur eins. Von daher, ich meine, wer hier im dritten Stock das Klavier hochtragen muss, wo er kam, da kann man um ein Bier bezahlen.
Du hast den Brune ein Klavier hochgetragen?
Ich weiß nicht, ob es seins war oder das von seiner Freundin, die er damals noch hatte. Also die hatte so ein kleines Klavier gehabt und Sparkassengebäude, da musstest du ja hier schön da hochschlängeln, die Treppen. Keine Ahnung, gefühlt 500 Topfpflanzen in allen möglichen Größen und Kakteen, wo du halt schon kotzt, wenn du so ein Ding siehst, weil das ja auch trotzdem sackenschwer ist. Ja, also das war auch so ein super Umzug. Da kam gefühlt eine halbe Stunde vorher der Anruf, hier hättest du Zeit und könntest mal helfen. Da steht jemand aus Versehen schon vor der Tür. Aber wir haben es alles gewuppt und hat auch super geklappt. Ja.
Dann hoffen wir, dass Luis die Freundin noch hat.
Nee.
Okay, gut. Dann hast du das für umsonst da hochgeschleppt.
Vielleicht war es ja seins.
Da werden wir Luis mal fragen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass er einen Formel-1-Stuhl hat zum Playstation-Spielen.
Den hatte ich nicht mit hochgetragen.
Nee, das kriegt er wahrscheinlich auch alleine hoch, das Ding.
Ja, also die sind jetzt alle langsam eingeschneit und Schulz war noch mit dabei gewesen, als Jüngster im Bunde dann am Ende.
Leon Schulz.
Genau. Und ja, von daher denke ich mal, geht jetzt so das Abtasten los und es sind ja doch auch einige neue Spieler dabei, beziehungsweise viele, die auch letztes Jahr nur eine gewisse Anzahl an Spielen gemacht haben. Also es ist, glaube ich, trotzdem noch so ein bisschen dieses Neusein im Verbund.
Finn Fuchs, Leon Neiger meinst du jetzt bestimmt.
Genau. Selbst bei einem Streu, ne? Ich meine, klar, man kennt ja den einen oder anderen, aber man muss da auch erstmal zusammenwachsen und da bin ich halt auch gespannt, wie dann so das Teambuilding funktioniert, was sie dieses Jahr machen.
Ob es Teambuilding gibt.
Ob es Teambuilding gibt, genau. Ja, ich glaube, ein Golfturnier spielen sie wieder, das wollten sie machen. Das ist ja mittlerweile auch schon ein guter Standard.
Ja, logisch, bei Jussi und bei ESA als Coaches.
Streu hat ja einen eigenen YouTube-Kanal. Also,
ach, echt?
Ja. Der hat richtig so auch mit Klamottenmarke für abseits vom Eishockey.
Ist das so im Golfgame?
Ich habe mir noch kein Video angeschaut, aber ich habe immer nur gesehen, dass er welche postet, ja.
Krass. Justin Büsing hat auch einen neuen Golfkanal gelauncht, jetzt im Juli.
Das ist wahrscheinlich jetzt das Ding.
Das muss der heißeste Scheiß sein. Ja. Also,
wir machen noch Podcast.
Wir machen noch Podcast. Irgendwann fängt Felix Thomas an, macht vielleicht noch einen kleinen Yoga-Kanal. Und also ich wollte kurz an. Na gut, jeder schraubt ja am zweiten Standbein. Schiezi ist jetzt der Coach bei den Chemnitz Crashers.
Ja.
Das können wir auch mal noch kurz mit aufnehmen, genau.
Head Coach
jetzt, André.
War nicht sogar Patrick Pujitz noch irgendwo Trainer, irgendwo in Berlin?
Bei FAS Berlin, genau, Blackie.
Mhm, also auch da.
Alles Gute dafür auf jeden Fall, Patrick.
Ja,
krass. Die machen jetzt alle noch hier die Karriere nach der Karriere. Trainer
machen jetzt noch Nagelsmann. So. Hoffentlich besser.
Schlenks spielt noch, jetzt in Stuttgart ab nächstes Jahr. Genau, macht jetzt dann doch Oberliga. Also, bringen sie doch alle so langsam ihre Schäfchen ins Trockene.
Ja.
wo waren wir jetzt stehen geblieben?
Bei den anreisenden Spielern.
Genau. Da sind wir ein bisschen abgedriftet. Ich wollte eigentlich
Pascal mal was Seidel können wir vielleicht gleich einmal
einsteigen. Pascal Seidel, genau. Können wir gleich machen. Oder nehmen wir den jetzt? Ah nee, du hast Leon Schulz und so angesprochen. Da wollte ich nur sagen, Leon Schulz und auch Noah Garte sind beide heute nach Bremerhaven gereist und verbringen da den ersten Teil der Vorbereitung.
Dürfen dort das Training mitmachen.
Genau.
Das ist erstmal ein gutes Zeichen.
Wie letztes Jahr Fladelchikov und
ja, genau, der war's.
Genau.
Ja. Also ist ja für die Jungs top, sie kommen schnell aufs Eis. Bei uns hat ja heute die Eisbereitung erst begonnen, also dass überhaupt Eis erstmal gemacht wird. Von daher, glaube ich, wichtige und gute Erfahrung, die sie da sammeln können, um auch gleich ranzukommen und dann hier einen guten Übergang zu haben, mit ins Training und in den Männerbereich einzusteigen. Ja.
Gerade auch für Leon finde ich es ganz gut.
Ja.
Und ich meine, Noah hat schon viele Spiele jetzt gespielt, gerade auch in Nordamerika drüben, von denen hoffen wir uns ja sowieso beide ganz viel. Bei Leon hoffen wir, dass er wirklich der erhoffte U-Spieler in der Defensive halt wird, von dem er auch noch lange was haben. also von daher finde ich das wirklich nur gut, wenn die beiden jetzt sich in Bremerhaven präsentieren können und gerade als Verteidiger, ich meine, hey, wenn Marian Bassani und Alexander Sulzer deine Trainer sind, also wenn
dank
du...
Sulzi kommst du auf jeden Fall auch fit.
Ich wollte es gerade sagen, von Marian kommst du auf jeden Fall auch fit wieder und bei Sulzi sowieso. Ich meine, der war ein top einer der besten Verteidiger, den wir in Deutschland hatten. Ja. Also von daher, also wenn du von beiden was lernen kannst, dann auf jeden Fall Kondition und Defensivspiel.
Ja.
Also von daher finde ich das wirklich gut.
Ja, jetzt wird es ja langsam doch ein bisschen mehr an deinem Biotop.
Ja, doch ein bisschen mehr an meinem Biotop, genau. Was wir heute noch spontan bekommen haben, waren ein paar Sprachnachrichten von Pascal Seidel. Wir wollen Pascal auch mal vorstellen, weil wir ja im Podcast schon gesagt haben, wo Pascal vorgestellt wurde, dass wir jetzt die klare Abgrenzung haben zwischen Kevin
zwei.
Nummer 1, ja. Pascal Nummer 2, Steve Maher meiner Seite hat eine sehr, sehr gute Nummer 3. Wenn er wirklich das so aufs Eis bringt, was man jetzt von ihm erwarten kann, dann ist es wirklich ein sehr, sehr gutes Goalie-Trio. Ich habe mir das heute wirklich nochmal angeschaut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so vor allem zwei Backup-Goalies, die sich sogar da ein bisschen battlen können, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Also das hat Weiß auch letztes Jahr gehabt, wo du sagst, Anthony Marone war den ihr Nummer 1 Goalie, Pascal Seidel war Backup und Leonard Neiser als Viertellizenzspieler war sozusagen die Nummer 3 und wirklich hat sich Leonard Neiser und Pascal immer um den Platz so ein bisschen halt, haben immer da ein bisschen drum gekämpft.
Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das werden wir dieses Jahr auch haben, dass wirklich da ein kleiner Kampf entsteht um die Position hinter Kevin und vor allem können wir dann als Fans uns sogar darauf freuen, dass wenn Kevin mal eine Pause braucht, zwei Goalies da sind, die sofort eigentlich reingeschmissen werden können und von denen du halt auch weißt,
die sich zeigen wollen,
die sich auch genau zeigen
und
wollen
und beweisen müssen, genau. Ja. Ja.
Oder wie also siehst du unser Goalie-Trio, genau?
Ja, na, ich sag mal, man muss sich halt im Kopf dann verabschieden von dem Christian Schneider, wo du halt sagst, okay, der macht ja vielleicht die 90-91%, auch wenn es da auch immer mal Schwankungen gab. Ne? Also auch er hat mal 88-89% gehabt. Ich glaube aber, dass du halt jemanden, wo du weißt, der ist in seiner Entwicklung und er will erst noch dieser Top-Goalie werden, dann kann man das auch mal mehr verzeihen, weil es ist einfach eine Kostensache, wo wir auch gesagt haben, sich zwei Nummer 1 Goalies leisten, in Anführungsstrichen, das kann man sich halt nicht als Grimmitschau.
Nee.
Und von daher war ich eigentlich froh, dass man jetzt mal diesen Weg wieder gegangen ist und halt wirklich eine gute und gestandene Nummer 2 hat, wo man weiß, okay, der füllt diese Position halt auch wirklich aus.
Was gibt es zu Pascal zu sagen? Ganz kurz für die Leute, die sich noch nicht so mit ihm beschäftigt haben. Der ist am 21. Januar 2003 in Neuss geboren, in Meerbusch aufgewachsen.
2003. Meerbusch.
Krass, oder?
Ja.
Du bist alt, Alter.
Das. Sau.
Ja.
Hör auf.
Genau, 2003 geboren, ist jetzt 23 Jahre alt, wie gesagt, in Neuss geboren, in Meerbusch aufgewachsen. Meerbusch, kleiner Vorort von Düsseldorf. Prominentester Einwohner, glaube ich, Verona Feldbusch oder Pot, wie sie jetzt seit ein paar Jahren heißt. Das weiß ich. Ich habe mal mein ehemaliger Chef bei der Bundeswehr, der kam aus Meerbusch und ich musste seine Wohnung mit ausräumen. Und er hat mir ganz stolz seine Nachbarschaft gezeigt und hat mir gesagt, dass drei Häuser weiter die Familie Pot wohnt. Und von daher.
Bevor sie steuerflüchtig wurden und nach Dubai sind.
Genau, wie gesagt, das war 2010, wo ich da die Wohnung in Meerbusch mit ausgeräumt habe. Von daher wusste ich, wo ich heute den Podcast von Weißwasser mir angehört hatte, wo Pascal erzählte, dass er in Neuss zwar geboren ist, aber in Meerbusch aufgewachsen ist, wusste ich, wusste ich, wo Meerbusch liegt und dass es halt wirklich linksrheinisch ist. Und ja, man kann es so als Vorort von Düsseldorf bezeichnen. Es liegt zwischen Neuss und Düsseldorf sozusagen. Genauso dazwischen. Ja, aber Pascal ist ja jetzt hier in Grimmitschau und ich habe ihn natürlich mal gefragt, wieso die ersten Eindrücke jetzt waren. Er ist jetzt seit knapp einer Woche da oder die ersten Tage ist er jetzt hier und ja, hat mal kurz gesagt, wie er sich so hier in Grimmitschau bis jetzt so eingelebt hat.
Ja, ich bin gut angekommen in Grimmitschau, bin seit Donnerstag da, hatte am Anfang noch relativ viel zu tun mit dem Umzug und mich ein bisschen einzuleben, habe aber schon einen guten Eindruck von der Stadt bekommen. Die Halle hatte ich ja auch bereits gesehen und die ersten Eindrücke von den Abläufen auch bekommen, einige Leute schon kennenlernen dürfen und fühle mich bis jetzt sehr wohl und freue mich auf die nächsten Monate.
Kurz und schmerzlos.
Kurz und schmerzlos, eine Antwort, die man professionell so erwarten konnte.
Ich meine, was man ihnen abnehmen könnte, vielleicht bei der Stadt mit Wohlfühlen, ich meine, er kommt ja aus Weißwasser. Ist ja jetzt keiner, der jetzt sagt, ich komme aus Düsseldorf und muss das mich jetzt hier erstmal auf Grimmitschau einstellen, sondern ja, sind vielleicht schon hier 3-4 Blöcke weniger als in Weißwasser.
Das stimmt, aber das ist eine schöne Brücke, die du mir jetzt geschlagen hast, ja, denn, wie ich ja angesprochen hatte, ist Pascal ja in Meerbusch aufgewachsen. Ich habe heute nochmal gegoogelt, 60.000 Einwohner. Mhm. Er hat in Weißwasser letztes Jahr gespielt, die haben, ich glaube, 15.000 Einwohner. Er hat in Dresden gespielt. Ich will jetzt nicht lügen, aber Dresden hat 300.000 Einwohner, irgendwie sowas, und keine Fans.
300.000 genau. Einwohner, keine Fans.
Genau.
Liebe Grüße an Lars.
Hat in Straubing schon gespielt, ist im Düsseldorfer Nachwuchs gewesen, also hat wahrscheinlich, also kennt auch die Großstadt, will ich damit sagen. Und ich habe natürlich Pascal gefragt, was ist ihm denn jetzt lieber? Großstadt oder Kleinstadt?
Ja, ich hatte die letzten Jahre schon die Möglichkeit, an verschiedenen Orten leben zu dürfen. Wie du bereits gesagt hast, sowohl in was größeren Städten, aber auch in etwas kleineren. Meerbusch kann man bezeichnen als Vorort von Düsseldorf und ist auch was kleiner. Und wenn ich mich jetzt so entscheiden müsste zwischen Klein- oder Großstadt zum Leben, da würde ich eigentlich eher die Kleinstadt bevorzugen, aber auch mit der Möglichkeit, dass man mal in der Großstadt einen Tag verbringen kann, dass eine gewisse Erreichbarkeit da ist. Aber ich fühle mich schon wohl, wenn ich da, wo ich wohne, so meine Ruhe habe und so in Ruhe meine Zeit verbringen kann dort und nicht zu viel Trubel ist.
Ruhe will er haben. Und das fand ich ganz interessant, denn ich habe mir ja auch, wie gesagt, den Podcast angehört. Oder Podcast, das waren 10 Minuten, den sie damals in Weißwasser gemacht haben, um Pascal vorzustellen. Und da hat er auch schon damals betont, dass er das Ländliche in Weißwasser mag. Also, wenn es ländlich ist, dann in Weißwasser auf jeden Fall. Er hat gesagt, er fährt gerne mal nach Bad Muskau aufs Schloss. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie weit Bad Muskau von Weißwasser weg ist, aber ich denke mal, wir sind auch ein paar Minuten.
Na gut, aber alles eben hin.
Alles eben hin.
Durch den Sandwald, da hier, was die haben. Ne? Ja. Berge hast du dort keine, außer sie sind aufgeschüttet worden.
Genau, und da hat er halt auch schon gesagt, dass er da gerne spazieren gegangen ist, um den Kopf frei zu kriegen, um zu resetten. Also er scheint da auch, sag ich mal, die Vorzüge einer Kleinstadt doch zu genießen.
Ja. Vielleicht war er ja auch schon in Plankenheim, wenn er Schlösser mag.
Stimmt.
Ja, aber
also gut, von Donnerstag bis jetzt, also am Montag.
Torhüter, ich sag mal, bis auf Antjukov sind ja Torhüter dann doch meist auch ein bisschen in sich gekehrt. Und ich glaube, deswegen vielleicht auch das, was sie sagen, Ruhe und Relaxen und irgendwie in Ruhe durch den Sandpark laufen oder joggen, das ist dann vielleicht schon besser als am Rheinufer. Also grundlegend natürlich erstmal sympathisch. Wenn ich die Frage beantworten müsste, ich würde sie immer genauso beantworten, aber das hängt halt auch immer davon ab, wie man aufgewachsen ist. Ne? Also noch wohne ich ja auch hier oder würde gerne immer hier wohnen bleiben, von daher. Wenn mal endlich was in deiner Siedlung hier frei wird. Ne?
Ach so, bei uns in der Siedlung jetzt ja.
Ja, na, da hast du recht.
Kann ich ja nur empfehlen.
Also wenn hier der Nächste ablebt, kannst du Bescheid sagen.
Na logisch, da gebe ich dir Bescheid. Vor allem, da werden die Podcast-Wege noch kürzer.
Ja.
Also, die sind ja jetzt schon kurz.
Unsere Frauen freuen sich jetzt schon.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Na, die können schon auf den Tee treffen und...
Ja, wir auch.
Ja, genau. Deswegen, Stößchen auf Stößchen.
Ja, Stößchen.
So, ja. Weiter im Text. Weil wir gerade gesagt haben, Pascal ist hier angekommen am Donnerstag, habe ich ihn natürlich auch gefragt, weil ich ja wusste, dass ihr euch alle am Samstag getroffen habt, wieso das Treffen abgelaufen ist, wie er das so fand, die kennenzulernen, aber auch schon andere Spieler vielleicht kannte. Du hast gerade Luis angesprochen, ob sich da die Wege vorher schon mal irgendwo gekreuzt haben. Und da können wir ja mal reinhören, was Pascal dazu gesagt hat.
Das ist richtig. Am Samstag gab es ein Grillen bei Aaron. Vielen Dank da nochmal an der Stelle für die Einladung. Und es war sehr schön, da schon mal ein paar mehr Leute noch kennenzulernen. Wie du gesagt hast, unter anderem auch Kevin und Steve. Und wir haben uns gut verstanden. Bisschen gequatscht, war ein schöner Abend, aber das muss ich sagen, zählt eigentlich für alle, die da waren. Also habe mich sehr wohl gefühlt und ja, war schön, so die ersten Leute schon mal kennenzulernen. Und ja, ich finde das immer ein bisschen angenehmer, auch wenn das so ein bisschen Stück für Stück ist. Aber jetzt einen Vorteil dadurch, dass ich ja jetzt bereits da bin, dass ich da die Leute immer ja, wie gesagt, Stück zu Stück kennenlernen kann und dass es so ein bisschen dann persönlicher ist, wie als wenn man alle auf einmal direkt trifft.
Und das könnte ich mir auch als Vorteil vorstellen, dass wenn du, wie jetzt unsere zwei Kontingentspieler, über die werden wir später noch reden, die es ja noch nicht gibt. Ne? Aber angenommen, du...
Noch nicht, bleib dran.
Noch nicht, wir bleiben dran, genau. Aber angenommen, du kommst jetzt gefühlt am vorletzten Augustwochenende in die Kabine, dann hast du gefühlt 20 neue Gesichter.
Ja.
Und sich da dann zurechtzufinden, könnte ich mir wirklich schwieriger vorstellen, als jetzt vielleicht schon die letzte Juliwoche da zu sein und wirklich so Spieler für Spieler neu kennenzulernen. Jetzt kennen sich die drei Goalies schon, jetzt werden die im Laufe der Woche Ole kennenlernen, die werden Felix kennenlernen, Luis, ja. Stewie, Mirko ist mit da. Das heißt, du lernst gefühlt so wie jeden Tag ein, zwei neue Spieler kennen. Und bist dann sofort ganz anders auch persönlich mit demjenigen verbunden, weil du wahrscheinlich erstmal viel mehr Zeit hast, dich heute mit den beiden zu unterhalten und am nächsten Tag mit den beiden. Und so hast du eine ganz andere, vielleicht auch schon Connection zu dem Spieler.
Ja, es gibt ja auch Spieler, die wirklich bewusst zeitiger anreisen, um sich halt gerade, wenn sie jetzt auch in eine neue Stadt oder Region kommen, sich einfach damit so ein bisschen anzufreunden. Und das macht dann das Einleben natürlich leichter. Also wenn du dann schon mal weißt, wenn jetzt vielleicht der erste Teamabend ist und du kennst wenigstens schon mal 5 Mann, dann kannst du dich schon mal zu den Gesellen und in Schwatz halten und stehst halt nicht so da und guckst erstmal irgendwie blöd rum. Von daher ist das schon, denke ich, der einfachere Weg. Aber ja, es sind alles erwachsene Leute und Profis. Also auch davor sind sie nicht gefeit, dass es vielleicht mal zu den Momenten kommt. Gerade die jungen Spieler, die ja auch oft irgendwie verliehen werden, wo du sagst, übrigens, du darfst morgen nach Bremerhaven.
Ja, genau.
Ja, also ich meine, da stehst du dann auch vor 23.9 und wenn du allen 23 Hallo gesagt hast, hast du schon wieder vergessen, wie der erste heißt. Ne?
Genau.
Also ist, glaube ich, schon echt eine schwierige Sache und da musst du auch als Mensch für gemacht sein. Also,
ich hätte nicht jeder, Justin Büsing, der reinkommt.
Also mit Namen habe ich ja eh Probleme. Also okay. Für mich wäre das jetzt vielleicht auch nicht zwingend was. Aber ja, und da muss man ja dann am Ende auch sagen, Hut ab so, auch an Aaron natürlich, dass er so die Möglichkeit bietet und dann halt mal dieses, ja, kommt doch vorbei und lasst uns mal grillen, mitmacht, ne? Mit der Stefanie, die sich ja um die Wohnung bei den Eispiraten kümmert, die ist auch immer so mit federführend mit dabei, und da so ein bisschen die guten Seelen, die immer versuchen, auch die Spieler so abseits der Eishockey-Saison oder auch gerade in der Sommerpause, dann halt trotzdem irgendwie noch bei Laune zu halten. Und deswegen kam das ja auch oft, dass dann halt mit Kevin Reich oder so noch gegrillt wurde, weil die ja durch ihr Kind noch hier geblieben sind, oder durch ihre Kinder hier geblieben sind. Und von daher ist, ja, denke ich, eine feine Sache. Auch für mich als Außenstehenden würde ich trotzdem sagen, das so zu beobachten, ja.
Nee, ist ja auch halt ganz schön und wie du es schon gesagt hast, das ist, wenn das dann so Stück für Stück passiert und wenn du dann halt jemanden hast, der das dann halt so ein bisschen in die Hand nimmt und da schon mal die Leute versucht am Anfang zusammenzuführen, dann ist das schon immer sehr hilfreich. Wir hatten ja Mario vorhin schon.
Ja, ich denke, Aaron macht das als Taktik, damit er einfach noch Leute hat, die ihn mögen für die Frage der Woche, bevor Kinder mehr Bock hat. Die wissen das noch nicht, na, da komm, da lade ich mir 3 neue ein.
Die erzählen dann wenigstens noch was.
Da antworten sie wenigstens noch die ersten 2 Monate dann.
Genau. Im Chevy brauchst du nicht mehr fragen. Nee, sagt,
den habe ich beim Grill noch nicht gesehen.
Genau. Na gut. Der hat selber 2 Kinder unterwegs gewesen. Ja. Das ist, um von Chemnitz hierher zu kutschen. Wir wollten ja Pascal noch ein bisschen besser kennenlernen und wir können jetzt nicht ganz so tief reingehen, weil ich mich mit Pascal auf jeden Fall nochmal persönlich treffen will. Das haben wir eigentlich heute auch schon ausgemacht. Ich habe ihn aber trotzdem gefragt, nachdem er ja die ganzen, ja wirklich U-Mannschaften in Düsseldorf eigentlich so durchgemacht hat, von der U16 bis zur DNL, U20, auch dann sogar schon die ersten Spiele für Essen in der dritten, also in der Oberliga halt gemacht hat, ist er dann nach Dresden gewechselt und ja, war 2 Jahre in Dresden und gerade im zweiten Jahr hat er ja eigentlich fast mit die meisten Spiele gemacht in den letzten Jahren. Also wenn du wirklich in Pascals Statistik reinguckst, dann ist er wirklich in den letzten Jahren mit Spielen nicht so viel gewesen. Da sticht wirklich dann die Saison 23/24 raus, wo er mit Dresden in der zweiten Liga 12 Spiele gemacht hat. Hat da meiner Meinung nach für jemand, der damals 20 gewesen ist, mit fast 91% eine sehr, sehr gute Fangquote gehabt. Und das in einem Jahr, wo Corey Nielsen die Eispiraten, die Eislöwen übernommen hat, wurde dann durch Niklas Sundblad ersetzt, weil sie auf dem Playdown oder auf dem letzten Platz sogar, glaube ich, gewesen sind. Und dann hat Niklas Sundblad die durch die Playdowns geführt. Also das heißt wirklich, dass Pascal da in der Saison nach Dresden gekommen ist, die sehr, sehr schwierig war für Dresden und für das komplette Umfeld und gerade auch für so einen jungen Spieler. Die haben damals Danny aus den Birken nachverpflichtet. Die Yannick Schwendner war damals wirklich der ist Tor des Jahres geworden, ein Jahr vorher. Dann wurde er in Frage gestellt. Wie gesagt, Danny aus den Birken wurde verpflichtet. Die haben dann den Nick Choden Vierecke noch gehabt. Das war ja sowieso ihr dritter Goalie noch mit. Also eigentlich haben sich da vier Goalies ein bisschen gebettelt. Und dazu habe ich natürlich Pascal mal gefragt, wie so die Zeit in Dresden war, weil es ja auch eine sehr unruhige Zeit damals gewesen ist. Und gerade für einen 20-jährigen Goalie könnte ich mir da einfachere Vereine vielleicht vorstellen oder Standorte vorstellen. Aber wir können ja mal reinhören, wie er so seine Zeit in Dresden gefunden hat.
Ja, also Dresden ist meine erste Profistation, ich würde sagen sozusagen außerhalb oder nicht von zu Hause. Denn ich hatte tatsächlich in Düsseldorf, war ich in der Saison, bevor ich nach Dresden gewechselt bin, dritter Torwart gewesen und konnte auch schon was Spielpraxis sammeln in Essen zu der Zeit. Und wie du bereits gesagt hast, als ich in der ersten Saison in Dresden war, hatte ich dann für Erfurt noch zusätzlich gespielt. Und in der zweiten Saison dann, das ist von dir hast du bereits richtig gesagt, das war diese schwierige Saison in Dresden, wo wir dann am Ende auch Playdowns gespielt hatten. Eigentlich hatte die Saison gut angefangen, aber ja, irgendwann ging es dann ganz in die andere Richtung. Irgendwie kamen wir dann da nicht mehr raus. Und es war natürlich auch schon als erste Saison richtig in der DL2 schon direkt eine recht holprige Erfahrung, dass es dann so schwierig lief, sportlich. Ansonsten war die Saison eigentlich, also so von der Mannschaft her ganz gut, aber sportlich lief es halt nie richtig dann in dem Jahr. Und natürlich nimmt man da schon auch andere Erfahrungen mit, wenn man der Trainer gefeuert wird oder ist halt in den Playdowns dann so um die, mehr oder weniger, kann man schon so formulieren, glaube ich, die Existenz dann auch von einem Verein geht. Und das bleibt natürlich schon auch in Erinnerung dann.
Es klingt vielleicht jetzt blöd, ne? Aber wenn du jetzt als 20-, 21-Jähriger die Erfahrungen machst, gegen den Abstieg zu spielen, du hast schon die Erfahrung, wie es sich anfühlt, wenn vielleicht Unruhe in der Mannschaft ist, wenn du beobachten kannst, vielleicht auch als Goalie. Goalies sind ja wirklich eher, wie du schon gesagt hast, so introvertiert eigentlich zu 90%, außer du bist Ilja Andrejukov. Aber in der Regel bist du ja jemand, der sich zurückzieht in der Kabine, so seinen eigenen Bereich hat und eher so eine beobachtende Funktion eigentlich einnimmt. Ne? Ist es dann vielleicht sogar, klingt blöd, aber in so einem jungen Alter, vielleicht sogar ein Vorteil, wenn man sowas schon mal durch hat und dann vielleicht jetzt weiß, wenn es mal schlecht läuft, hey, pass mal auf, ich kenne so eine Situation auch schon als Goalie und du kannst dich davon vielleicht nicht sofort aus der Ruhe bringen lassen?
Ja, das denke ich auf alle Fälle und gerade dadurch, dass er halt in Essen oder in Erfurt gespielt hat, da kennt er auch ganz andere Gegebenheiten, gerade was auch so die Leistungsfähigkeit von verschiedenen Vereinen angeht und mit wie viel Herzblut da gegebenenfalls auch gearbeitet wird, ne? Und von daher glaube ich schon, dass man sich da überall was mitnehmen kann. Bin ich jetzt in so einer Wohlfühlrolle und bin jetzt der Goalie bei den Adler Mannheim und mach vielleicht einen kurzen Umweg über die DL2 bei irgendeinem Verein, um dann in der DL zu landen und oben mitzuspielen. Dann kommt man vielleicht bis auf mal diese Situation, dass du vielleicht mal in die Playoffs ausscheidest oder so, jetzt nicht in so einer Lage. Aber ich glaube, dieses schon, wie er gesagt hat, auch so diese Existenzbedrohung und wirklich immer zu wissen, man muss kämpfen, man muss alles geben und wie man als Mannschaft auch zusammen wachsen kann und was es da vielleicht auch für Einflüsse braucht. Das ist, denke ich, ganz gut, weil auch wenn er jung ist, warum sollte er sich da irgendwo hinten anstellen, sondern er kann ja genauso gegenüber anderen jungen Spielern dann ein Vorbild sein, weil er halt schon weiß, wie da vielleicht der Hase läuft und nicht in Unruhe verfallen, sondern dann ja, aufbauende Worte finden oder Ruhe verbreiten, wie auch immer, ne, was man dann halt in so einer Situation macht. Also ist ja wie bei jedem selbst. Ne? Mit jeder Erfahrung wächst man und da gehört sowas mit dazu. Und wenn er die jetzt schon gesammelt hat in Dresden oder halt auch bei den anderen Vereinen, umso besser.
Die nächste Erfahrung, die Pascal gesammelt hat, fand ich auch noch sehr bemerkenswert, denn er ist ja trotz der schwierigen Saison in Dresden, hat er ja trotzdem eine sehr gute Fangquote gehabt mit fast 91%. Das ist natürlich auch den Straubing Tigers nicht vorenthalten gewesen und die haben natürlich dann Pascal verpflichtet. Er hat dann, sagt er ja selber, in Straubing viel mittrainiert, hat dann auch in Rosenheim 2-3 Spiele gemacht, war da halt auch ab und zu mal Backup, konnte sich da auch noch mit präsentieren, hat aber auch da, wie gesagt, nur 2 Einsätze gehabt und ist dann letzte Saison nach Weißwasser gewechselt. Wahrscheinlich auch mit der, ja, der Voraussetzung oder mit der Hoffnung, dass er neben Anthony Marone genau das hat, was er jetzt hier hat. Nummer 1 Anthony, bei uns Kevin, Nummer 2 Pascal. Was ist natürlich bei Weißwasser immer noch der Fall. Du hast halt immer noch die Fotolizenz aus Berlin. Da kam natürlich Lennart Neiser runter. Und somit hast du wieder diesen Dreikampf gehabt und wahrscheinlich auch den Druck von Berlin, dass es dann heißt, hier, wenn Anthony Marone ausfällt, muss Lennart Neiser spielen. Das heißt, Pascal hat auch letztes Jahr nur 3 Spiele für Weißwasser gemacht, aber da mit einer beachtlichen Fangquote von 94%. Also das heißt, wenn Pascal gespielt hat, hat er eigentlich gezeigt, was er halt kann,
ja,
wenn du ihm das Vertrauen gibst. Und ich habe Pascal deswegen mal gefragt, wie denn ja das letzte Jahr in Weißwasser so gewesen ist, was er trotzdem aus Weißwasser mitnehmen konnte, trotz dass er so wenig gespielt hat. Und ja, wie schwer es vielleicht doch einfach war, wirklich an Anthony Marone und an Lennart Neiser halt vorbeizukommen. Und da können wir auch mal reinhören.
Was ich aus Weißwasser mitnehme, ist zum einen die gute Zusammenarbeit, die ich da vor allem mit dem Torwarttrainer hatte, über die ganze Saison hinweg. Und zum anderen, wie du bereits gesagt hast, auch wenn es am Ende in Summe jetzt nicht viele Spiele waren, waren diese dennoch erfolgreich. Also ich konnte meine Leistung abliefern und im Endeffekt ist es ja das, was dann jeder Spieler für sich selber in der Hand hat und worum es ja im Endeffekt geht, dass wenn man dann gefordert ist, dass man dann die Leistung abruft und ich glaube, das fasst eigentlich so die Zeit im Weißwasser ja ganz gut zusammen.
Wenn wir jetzt mal alle Faktoren zusammennehmen, die Pascal bis jetzt gesagt hat, er hat gelernt, wie es ist, wenn du in einem schwierigen Umfeld spielst. Trainer wird entlassen, du spielst Playdowns, ein anderthalbes Jahr später spielst du immer gute Spiele, kommst aber trotzdem an den ersten beiden Goalies vielleicht doch aus Politikgründen halt nicht vorbei. Es ist ja eigentlich was, wo du sagen musst, jetzt auch als Eispiraten Grimmitschau, wir haben jetzt hier einen Backup-Goalie, der trotz seiner 23 Jahre schon viele verschiedene, auch vielleicht negative Seiten des Profisports kennengelernt hat.
Ja, das hast du und denke ich mit ihm dann vielleicht auch so den Part, wo du sagst, wahrscheinlich auch in gewissen Momenten vielleicht auch verlässlicher als ein Christian Schneider, gerade was halt das Bereitstehen angeht. Sag mal, da gab es ja auch immer so ein bisschen die Problematiken, wo halt Kevin Reich gesagt hat, er ist halt schon sehr, sehr, sehr überspielt und wäre schon schön, wenn der Schneiz halt mal da aushelfen könnte, was da aus diversen Gründen manchmal halt nicht so ganz funktioniert hat. Und ich denke, er ist da halt wirklich noch so ein Spieler, der da auch brennt und sich natürlich beweisen will. Und wie er sagt, auch diese Rolle einnimmt mit, gib mir die Chance und dann versuche ich das Beste rauszuholen, weil das ist meine Aufgabe. Und ja, von daher, ich bin ganz gespannt, theoretisch, oder was heißt theoretisch, er kann die Rolle, denke ich, auf jeden Fall ausfüllen als Backup in der zweiten Liga, definitiv, davon gehe ich aus. Aber vielleicht steckt sogar noch mehr in ihm und mich würde es nicht wundern, beziehungsweise würde es mich sehr freuen, wenn er diesen Weg, den halt ein Christian Schneider bei uns gemacht hat, auch bei uns geht. Vielleicht nicht nur diese Saison, sondern auch nächste. Und dass man ihn zu einer Nummer 1 entwickeln kann und diese halt gegebenenfalls dann auch behält, wo du sagst, du planst dann halt mit ihm schon weiter. Mhm. Ne? Weil in Kevin Reich, der ist natürlich 2-3 Schritte voraus, der hat vielleicht auch ein Auge noch auf der DEL, wo man sagt, da kann man sich empfehlen. Und genauso brauchst du einen, den du hier ranziehst, der sich ja wohlfühlt und der vielleicht auch weiß, was Krimitschau ihm für eine Chance gibt, trotz seiner wenigen Spiele und allem Möglichen. Genau. Also man hätte ja auch sagen können, warum geht er nicht in der Oberliga? Sicherlich, weil er weiß, dass er das Potenzial zur zweiten Liga hat, aber du musst den Verein finden, der dir die Chance gibt.
Genau.
Und ja, ich bin ganz gespannt, wie es am Ende läuft, wie er sich empfiehlt, ob es nur eine Notlösung ist oder ob man doch dann regelmäßig in gewissen Abständen die Wechsel sieht, dass Jussi sagt, komm, Kevin, nimm auch mal eine Pause.
Genau.
Und ja, von daher hoffen wir mal, dass das Verletzungspech ihn jetzt nicht dazu zwingt zu spielen, sondern dass es dann doch alles so ein bisschen kalkuliert ist und man einfach eine Entwicklung bei ihm feststellen kann.
Ich habe mich ja mal ein bisschen durchgeklickt bei ihm und es war ja wirklich zu sehen, dass er gerade in Weiß, dass er letztes Jahr eigentlich fast immer der Backup gewesen ist. Entweder war er der Backup von Anthony Marone oder er war der Backup von Leonard Neisse. Und die drei Spiele, die er sowieso selber gemacht hat. Das heißt also eigentlich, was das gesundheitliche Thema angeht, toi toi toi,
war er immer da.
War er eigentlich immer da, war immer fit, er stand immer parat. Also das ist, denke ich mal, was wir auf jeden Fall Pascal nicht vorwerfen können. Ich habe ihn auf jeden Fall gefragt, ob genau das, diese wenigen Einsätze, auch jetzt ein Antrieb waren zu einem Wechsel hierher nach Krimitschau mit der Perspektive, einfach auch mal ein paar mehr Spiele halt zu spielen. Weil ich habe das Gefühl, auch anhand von seinen Statistiken, dass er eigentlich mehr kann, als 3-4 Spiele im Jahr zu spielen.
Einer der Hauptgründe, wenn nicht der Hauptgrund, warum ich nach Krimitschau jetzt gegangen bin, ist ja zum einen die Perspektive und zum anderen die vertrauenserweckenden Gespräche, die ich mit den Verantwortlichen hatte. Und zusätzlich möchte ich natürlich auch mehr Verantwortung diese Saison mit meiner Rolle übernehmen, als ich es die letzten Saisons hatte.
Ja, also im Endeffekt eigentlich genau das, was wir gerade eben schon angesprochen halt hatten. Es ist wirklich so, halt einfach eine neue Rolle. Mehr spielen, sich mehr präsentieren. Ich meine, wie gesagt, du bist 23, du hast jetzt noch 2 Jahre, dann hast du wahrscheinlich genau wieder dieses Problem, dass du in diese Christian Schneider U-Regel fällst, wo du dann halt gucken musst, leistest du dir 2 Ü-Stellen im Tor. Das heißt, eigentlich hat jetzt Pascal, wenn du es mal wirklich so sagst, 2 Jahre um sich.
Was ich bei Torhütern sogar
nur bis eine U25 sogar.
Ja. Ich glaube, er hat ja interessanterweise auch gesagt, die Perspektive, die man ihm hier bietet. Also kann es ja sogar sein, dass es vielleicht ja sogar für nächstes Jahr die Möglichkeit gibt, sozusagen den Vertrag zu verlängern.
Oder also, den gibt es vielleicht sogar schon.
Oder gibt es vielleicht auch schon, ja, genau.
Das heißt, die Gespräche wieder mit Jussi müssen eigentlich positiv gelaufen sein. Und ja. Ronny und
Jörg. Ja, also ich sag mal, ich denke, mit den Statistiken, mit denen er kommt und mit der Erfahrung, die er trotz allem hat, egal ob die dritte Liga, zweite Liga, ist es definitiv schon eine Nummer 2, wo man sagen kann, damit kann man auf jeden Fall leben.
Definitiv.
Und mich freut es ja am Ende, wenn man sagt, man gibt halt solchen jungen deutschen Torhütern auch wirklich die Chance, sich zu entwickeln und zu zeigen und nicht, dass halt dann der Weg ist, okay, ich gehe in die dritte Liga nach Herne, lass mir dort die Bude vollhauen und
ja, genau.
Meine Karriere ist eigentlich beendet, weil ich es nicht mehr schaffe, dort von Fleck zu kommen, weil die Mannschaften einfach nicht so gut sind. Stimmt. Und ich denke, da ist Krimitschau ein guter Verein, wo er sich einfach nochmal beweisen kann und definitiv auch empfehlen kann für weitere Aufgaben. Nicht nur bei uns, auch gerne halt bei anderen Vereinen, vielleicht auch guten Vereinen in der dritten Liga oder so, weil das ist ja das trotzdem, was man ja sich immer wünscht, dass irgendwie die Spieler am Ende vorankommen. Und wenn irgendwann in 5 oder 6 Jahren es heißt, hier der Seidel spielt DEL für irgendjemanden, dann sagt man, ey, da waren wir bei uns gewesen. Ne?
Genau, wie Niklas Trödle zum Beispiel.
Genau, ja. Und da freut man sich ja am Ende trotzdem drüber.
Definitiv. Pascal hat ein Problem. Der ist ja, wie wir jetzt auch schon durch das Video-Interview von Aaron kennengelernt oder erfahren haben durften, ist ja Pascal halb Italiener. Also seine Mama ist Italienerin, sein Papa ist Deutscher und er spricht auch fließend Italienisch. Ich leider nicht. lass mich gerne im Podcast mal ein bisschen belehren und da kann mir mal ein paar Sachen auf Italienisch beibringen.
Buongiorno.
Ja, buongiorno. Ja.
Un espresso, bitte.
Uno espresso, so pour vapor. So, genau. Wie auch immer. Ja. Oh mein Gott, das ist peinlich. Genau. Und wenn wir in Krimmelschau ja ein was haben, dann sind es keine Italiener. So viel schon mal fest. Also außer Eiskaffee, aber wir haben kein italienisches Restaurant.
Ja.
Dafür haben wir aber Dönerläden.
Ja.
So. Jetzt habe ich natürlich Pascal gefragt, wie ist denn jetzt so ernährungstechnisch?
Reicht
schon, das ist wieder die Nummer. Jetzt habe ich natürlich Pascal gefragt, wie es denn ernährungstechnisch so aussieht, denn der hat jetzt ein Problem. Entweder er kocht selber, weil mit Italiener ist ja nicht so, und da habe ich schon mal gefragt, wie sieht es denn da jetzt so aus? Können wir mal reinhören.
Ja, das ist kein Italiener in Krimmelschau gibt zum Essen gehen, das ist mir auch bereits aufgefallen, aber ich glaube, ich werde das so soweit ganz gut gelöst bekommen. Ich koche selber gerne Nudeln, vor allem ja das Familienrezept meiner Mutter, Nudeln mit Ragout. Und ich glaube, das wird es dann diese Saison noch ein bisschen häufiger bei mir geben. Aber ja, glaube ich, werde ich kulinarisch keine Probleme bekommen in Krimmelschau.
Also.
Nudeln mit Ragout erstmal.
Nudeln mit Ragout. Du hast einen Finger dabei gehoben.
Ich habe einen Finger gehoben?
Ja, du hast sowieso, aha. Kannst du dir denn darunter was vorstellen?
Ja, das Ragout ist ja eigentlich die klassische Bolognese, würde ich jetzt mal sagen. Man hat
okay.
Ist ja eigentlich nicht mit Hackfleisch, sondern wird ja eigentlich aus Fleischstücken gekocht. Das wurde dann nur mal abgeändert. Und es gibt ja auch nicht mit Tomatensauce, sondern man setzt da eigentlich einen richtigen Sud an. Also dieses passierte Tomaten, und man hat eine Bolognese mit Tomatensauce. Das ist eigentlich nicht ganz, glaube ich, so italienisch.
Okay, das heißt, du machst da eher so mit Aubergine und mit...
Also ich würde
so wie so ein Ratatouille dann oder was dazu?
Nee, ich würde es mal runterbrechen. Wahrscheinlich mal... Also ganz runtergebrochen, wahrscheinlich eher, wie man einen Gulasch bei uns ansetzen würde. So ungefähr ist das mit dem Ragout, ganz lange köcheln und dann hast du die Fleischstücken dabei. Aber ich würde ja sagen, wenn du einen Podcast da hast, könntest du ihn ja mal fragen, ob er vielleicht eine kleine Kostprobe mal mitbringt, wenn er hier so ein kleiner...
Ich lasse mich einfach zum Podcast einladen,
ja.
Nudeln mit Ragout.
Ja, also eigentlich muss er aber die Nudeln selber... Also wenn der keine Nudeln selber macht als Italiener, dann kannst du ja gleich wieder
Stimmt.
umkehren.
Da müsste man eigentlich mal fragen, ob er wirklich auch die Nudeln, Pasta, Alter.
Pasta,
eigentlich
ja.
Muss man Pasta sagen.
Natürlich.
Ob er die Pasta selber macht oder...
Also auf jeden Fall wird er nicht in Krimmelschau verhungern.
Da siehst du auch mal, er hat ja selber Nudel gesagt, also 50% Kartoffel steckt auch schon in ihm drin.
Ja, wird wahrscheinlich nicht rausgehen. Nee. Aber ich denke, wenn er das erste Mal bei der Auswärtsfahrt hier irgendwie die 20 Stunden durchgekochten Nudeln gegessen hat, die es da manchmal gibt,
ja.
Die wirklich nur noch, also wo es ein Wunder ist, dass die überhaupt noch zusammenhalten.
Das ist ein Wunder, dass die Jungs an der Kacken gehen können.
Dann packt er sich seine Brotdose das nächste Mal selber.
Okay. Packt sich seine Brotdose. So. Esst euren Mist alleine. Ich hab Pasta mit Ragout dabei. Nee, komm, lasst euren Mist stecken. Ich habe mich natürlich auch gefragt, wie es denn jetzt so ist. Ich meine, ich will es ja noch nicht hören, dass der Sommer zu Ende geht, weil wir haben Anfang August. Für mich ist der Sommer genau mittendrin. Aber logischerweise im Eishockey-Spielerzyklus geht jetzt der Sommer zu Ende. Die Jungs gehen aufs Eis und für die fängt jetzt sozusagen eigentlich... der Herbst an. Und da habe ich ihn natürlich gefragt, wie er das jetzt so sieht, dass der Sommer so zu Ende geht, es geht wieder aufs Eis, wie sehr es ihnen schon unter den Nägeln brennt, dass es jetzt wirklich wieder losgehen kann und natürlich auch, was er für Ziele hat.
Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Vorfreude auf die Saison bei mir jetzt vor allem in den letzten Wochen echt ziemlich gewachsen ist. Man merkt es, also so ehrlich bin ich da, schon jetzt die letzten 2-3 Wochen auch beim Sommertraining. Also ich hatte es für mich alleine gemacht. Da merkt man schon, dass man sich immer mehr nach dem Eis sehnt und dass es wirklich dann losgeht. Wird schon ein bisschen mühseliger jetzt am Ende des Sommers. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt diese Saison mehr Vorfreude noch, als ich sonst üblicherweise habe. Und freue mich dann darauf, als wir am 15. als Mannschaft aufs Eis gehen, am 16. dann der Media Day ist und das öffentliche Training und alles. Und zu der Frage bezüglich meine Ziele für die Saison, wie ich es vorhin eigentlich schon gesagt hatte, dass ich eine wichtigere Rolle als die Saison zuvor einnehmen möchte. Ich glaube, das trifft es ganz gut und den Rest, was dann in der Saison passieren wird, das werden wir dann im Laufe der Zeit sehen.
Also Nomi,
Vorfreude ist da.
Die Vorfreude ist da. Er hat auch, hätte ich mir die Sprachnachricht vorher mal besser angehört, hätten wir jetzt gewusst, wann das erste Eistraining ist, nämlich am 15. Mhm. Das heißt, es ist wirklich so, dass die Jungs sich, da kommen wir direkt, können wir die Brücke schlagen, am 14. jetzt in Blankenheim zur offiziellen Saisoneröffnung.
Vor Sponsoren.
Vor Sponsoren, genau, vor allem jetzt das erste Mal dann präsentieren. Dann ist Samstag wahrscheinlich das erste Eistraining mit Jussi. Und Sonntag ist dann Media Day und öffentliches Training.
Ja.
Jetzt trotzdem nochmal kurz auf Pascal zurückgeschaut. Du hast ja jetzt die ersten Nachrichten von ihm so gehört. Er hat doch ein paar interessante Einblicke gegeben, gerade auch was seine Zeit so mit Weißwasser und Dresden oder was die Zeit in Weißwasser und Dresden angeht. Was für ein Gefühl hast du jetzt so?
Ja, dass er auf jeden Fall sich selbst, denke ich, ganz gut reflektieren kann oder seine Karriere. Also, dass er da jetzt hier nicht großartig eben was von der Blume erzählt, sondern ich glaube, der kann das ganz gut einschätzen. Und ich denke, dadurch, dass er auch so sagt, er hat verspürt eine besondere Vorfreude vielleicht auf diese Saison, hängt es vielleicht auch einfach damit zusammen, dass welche Chancen und Möglichkeiten ihm hier versprochen wurden oder geboten werden, wo er halt wirklich sagt, okay, darauf bin ich jetzt scharf und heiß und will das natürlich auch zeigen. Und am Ende, wenn du weißt, dass du einen jung motivierten Spieler hast, ist das ja auf jeden Fall schon mal viel wert. Und ich hoffe, er kann es halt am Ende dann auf dem Eis auch abrufen, Jussi zeigen, sich empfehlen, Kevin ordentlich Druck machen, dass der sich auch nicht zu sicher fühlt, sag ich mal.
Genau.
Das gehört ja trotzdem dazu. Und ansonsten.
Und der Druck von unten von Steve kommt ja genauso. Pascal.
Schlafen also. Darfst du am Ende nicht, aber ich glaube, das brauchst du einem nicht sagen, der jetzt wirklich kämpfen muss, dass er das Profi-Eishockey halt hier in der zweiten Liga noch erhalten kann. Und ich glaube, das ist halt immer so ein Riesenantrieb, wo ich jetzt nicht den Eindruck habe, dass das ihn lähmt, sondern dass er als Anreiz sieht, weil er auch vielleicht weiß, was er wirklich kann und dass er auch schon teilweise unter Beweis gestellt hat. Nicht umsonst war er schon bei den DEL-Vereinen und hat dort mittrainiert, hat da vielleicht auch mal ein Spiel gemacht und ich denke, da ist Potenzial auf jeden Fall da.
Jetzt haben wir wieder das große Problem, Nomi, dass wir 55 Minuten Podcast auf der Uhr haben und ich jetzt die letzten 20 Minuten durch die Sprachnachrichten von Pascal eigentlich eine gewisse Vorfreude empfinde. Auf der anderen Seite, und das ist der letzte Punkt, über den wir jetzt mal noch reden wollen im Podcast, ist, dass es immer noch eigentlich zwei Schlüsselpositionen fehlen und das sind die Importstellen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich doch wieder ein Downer, dass das, was mich dann so runterzieht, wo ich jetzt sage, wenn ich jetzt den Punkt ansprechen muss, weil wir sie bei uns auf der Agenda haben, weil wir sie auch ansprechen müssen, ist es wieder was, was es ein bisschen auch trübt, weil ich der Meinung bin, wenn ich jetzt auch auf unsere direkte Konkurrenz schaue, egal ob es jetzt Weißwasser ist, ob es Freiburg ist, ob es Bad Nauheim ist, die haben jetzt noch Matt Marchenew verpflichtet, das musst du mir überlegen, das sind ja alles so Mannschaften, die bei uns im Dunstkreis so rumschwirren und die verpflichten Spieler. Regensburg hat jetzt den fünften Conti noch verpflichtet, weil es noch auf den deutschen Pass von jemand hoffen. Und bei uns passiert so gefühlt nichts. Und ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es auch den Zuhörern geht, aber mich treibt das in eine gewisse Unruhe, mich treibt das in eine gewisse Unzufriedenheit und auch in eine gewisse Unsicherheit.
Ja gut, also ich sag mal, beunruhigt. Als Eispiraten-Fan ist man da selten beunruhigt. Da ist man zu lange
Fan. Bist du ja nie.
Nee, ich wollte gerade sagen, also solange sie am Ende am 15. auf dem Eis stehen, haben wir ja genauso viel Vorsprung wie die anderen Spieler oder anderen Vereine auch.
Aber glaubst du das? Nee, die anderen Vereine stehen jetzt schon alle auf dem Eis.
Manche Vereine haben schon Eis, ja. Da sind wir hinten dran, aber das geht Bad Nauheim oder so auch nicht anders. Also beunruhigt bin ich nicht. Ich sag mal, weil ich am Ende sage, 15. gehen wir aufs Eis. Wenn die am 14. hier eintrudeln, alles gut, dann ist das, passt das noch. Mehr würde es mich aufregen, wenn wir, sag mal, wenn bis zum ersten Vorbereitungsspiel die Entscheidungen nicht gefallen sind und man die zwei Stellen noch offen hat. Wenn die jetzt das erste Eistraining verpassen, dann bricht wahrscheinlich die Welt auch noch nicht zusammen. Ne? Aber dass das nicht geil ist, ist logisch, weil man verpasst ja am Ende auch so ein bisschen dieses Teambuilding, was natürlich auch stattfindet. Ich meine, die reisen jetzt alle erst an. Das heißt, so ab vielleicht nächste Woche Mittwoch wird sich das so langsam dann mal finden. Aber wahrscheinlich zur Saisoneröffnungsfeier in Blankenhain werden sich die meisten auch dann erstmal so in der Gesamtheit sehen. So, und von daher mal gucken, was bis dahin noch passiert, dass es jetzt nicht unmöglich ist, innerhalb von 11 Tagen von USA oder Kanada hierher zu fliegen, das ist, denke ich, klar. Ich würde mal sagen, man kann denen auf jeden Fall noch die Woche der Gnadenfrist geben, wo man sagt, okay, in der Woche was zu finden, das wäre eigentlich schon notwendig, damit das nächste Woche dann auch geschlossen losgeht. Aber wir hatten es, und das hat ja auch gesagt, wir hatten es auch schon andersrum am Ende mit Lindberg, Smith und allem Möglichen, wo wir die Verlängerung viel, viel zeitiger hatten und die Saison danach, die war auch einfach nur Grotte.
Das also war danach, auch die Verletzungszeug oder alles.
Ja, aber danach darf man halt am Ende nicht gehen, wann irgendjemand kommt. Was halt wirklich doof wäre, ist, wenn du die Vorbereitungsspiele mit nicht allen vorhandenen AL-Stellen bestreitest, das wäre schon mal sehr schlecht. Also da sage ich auch, das darf einfach nicht passieren, ne? Wenn du halt sagst, du willst wirklich da als Zweitligist auch spielen. Und von daher, ja, ist das jetzt mein Maßstab, wo ich sage, also bis zum ersten Vorbereitungsspiel müssen diese Stellen halt auch besetzt sein. Und da darf es eigentlich auch keine Ausrede geben. Also,
aber ja. Gibt dir das jetzt nicht vielleicht zu denken, wir haben die letzte Saison mit einem 6-stelligen Minus abgeschlossen. Wir wissen, dass einige Sponsoren ihr Engagement zurückgezogen haben, entweder komplett oder sogar zurückstellen mussten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir eher auch Gedanken darum, wie sind die Eispiraten finanziell aufgestellt.
Naja, ich sag mal, der Etat hat sich, glaube ich, nicht unwesentlich verändert im Vergleich zur Vorsaison. Zumindest wie man bei der DL2 eingereicht hat. Also da gab es jetzt, glaube ich, keinen übelsten Unterschied. Also irgendwas um die 4 Millionen werden es auch wieder sein.
Aber wo ist die Kohle hin?
Ja, erstmal wird es ja noch da sein. Wir haben ja noch 2 Spieler nicht unter Vertrag genommen. Und wie wir ja jetzt auch dank René Rodorisch gelernt haben, müssen ja die Vereine auch einen Puffer einberechnen, wenn sie Spieler nachverpflichten wollen während der Saison durch Verletzungen oder Ähnlichen. Also auch das muss ja berücksichtigt werden. Ja, also ich sag mal, wenn ich weiß, dass am Ende meine finanzielle Lage vielleicht, ich sag mal, angespannt ist oder ich jetzt halt keinen Schnellschuss mache, Kanadier und Amerikaner, die sind trotzdem, die gibt es wie Sand am Meer. Der eine ist vielleicht eher weg als der andere. Ob der am Ende aber der bessere Spieler gewesen wäre als jemand anderes, das weißt du vorher auch nicht. Und da, also ich sehe da, wir hatten es ja eigentlich in der letzten Folge auch erklärt gehabt, gerade mit dieser AHL, mit diesen Preisunterschieden, die jetzt halt angepasst wurden an die NHL und wiederum auch auf die dritte Liga. Ich glaube, da ist es einfach vielleicht dieses Jahr auch mal noch eine bisschen andere Bewegung drin. Also wie gesagt, schön wäre es, wenn man halt vielleicht vor 2-3 Wochen schon weiß, wie der Kader ist. Wenn wir jetzt aber halt 2 Spieler holen, die am Ende trotzdem in das Profil reinpassen und auch, man kann ja erstmal nur auf die Statistiken schauen, die Statistiken erfüllen, warum solchen die ja da jetzt schlechter reden als jemanden vor 4 Wochen. Außer, dass man vielleicht halt 3.000 Euro mehr bezahlt hätten für den. Ne, dann habe ich vielleicht eine gewisse Ruhe, habe aber halt auch mehr Geld verloren oder Geld verplant, sage ich mal. Das sind die Profis. Wir sitzen nicht in diesem Business drin und irgendwie schaffen wir es ja auch am Ende während der Saison, aus Vorarlberg irgendwelche Spieler zu holen, die unseren Kader gefühlt um 280 Millionen Grad auf den Kopf stellen.
Ja, wo du sagst, die Frage ist aber, wann holen wir die? Das ist eigentlich schon kurz bevor Seption klemmt. Ne? Also.
Ja, aber die Spieler kriegst du ja trotzdem noch irgendwie. Und vor allem, das sind Spieler, die es verändern. Also warum sollst du nicht diesen Schlüssel auch jetzt noch eine Woche oder 2 Wochen vor Training oder Saisonbeginn, nenne ich es jetzt mal, finden?
Dafür hast du eigentlich deine Importstellen 5 und 6, die du dafür holen könntest.
Ja, aber also das eigentlich ja theoretisch,
du,
ich meine, das ist
solltest
jetzt
anscheinend Mode. Solltest du 1 bis 4, solltest du eigentlich schon jetzt fest haben, meiner
Meinung nach. Ja, das will ich ja auch nicht in Abrede stellen, nur ich sag mal, die Lage ist, wie sie ist. Und du hast mich vorhin gefragt, ob ich beunruhigt bin. Und da sage ich, nee, weil es sind halt noch 2 Wochen Zeit, bis Training überhaupt mal losgeht. Und wenn die bis dahin am Ende auf dem Eis stehen, ist der Wettbewerbsvorteil oder wie man das nennen will, bis auf das die Eiszeit, ne, ausgeklammert, ist genau wie bei jeder anderen Mannschaft gleich. Die gehen alle zu dem und dem Tag aufs Eis und wenn halt an dem 15. die beiden aufs Eis stolpern, dann geht es für die genauso bei Null los wie bei jeder anderen Mannschaft, die das erste Mal aufs Eis geht. Und deswegen bin ich da nicht beunruhigt. Beunruhigt wäre ich, wenn wir Vorbereitungsspiele bestreiten und dann die Stellen noch nicht besetzt sind. Dann würde ich sagen, das kann nicht sein oder das, da hat man sich vollkommen verkalkuliert, verbremst oder was weiß ich was. Die werden jetzt auch keine 8 Wochen Däumchen gedreht haben, aber natürlich wird es halt so sein, dass der ein oder andere Spieler abspringt, absagt, manche Gespräche einfach ins Leere laufen, vielleicht auch wegen Geld. Und da, ja, wird eine Spirale sein. Der eine Spieler wird vielleicht billiger mit der Zeit, auf der anderen Seite musst du vielleicht aber auch schon wieder 3 Euro mehr investieren, damit du noch einen herkriegst. Das ist das Geschäft. Müssen die am Ende besser wissen. Kann ich nicht einschätzen. Ne? Das ist... Trotzdem denke ich, dass es genügend Spieler auch noch drüben gibt, die irgendwo zwischen AHL und ECHL stehen, suchen, wo irgendwie Bewegung drin ist und wo du sicherlich noch jemanden finden kannst.
Gut. Meine Bauchschmerzen hast du jetzt trotzdem nicht gekillt. Ich habe die immer noch. Ich bin da einfach ein bisschen skeptisch, nennen wir es mal so. Du bist da immer gerne der Optimist von uns beiden. Das ist ja das, was uns auch auszeichnet. Deswegen... können wir jetzt ja schon mal anteasern, werden wir auch uns jetzt mal zusammensetzen, um uns was Positives noch zum Abschluss zu haben, dass wir jetzt auch gemeinsam vielleicht mal uns als Podcast präsentieren, weil ich denke, dass das auch mehr als Not tut. Wie gesagt, Skalzi ist ja nun jetzt wirklich nicht ganz weg, aber weg aus Grimmitschau und er hat ja auch die letzten 3 Jahre eher nicht mehr so im Podcast stattgefunden, was ja auch alles in Ordnung ist. Wie gesagt, der sollte sich aufs Spielen konzentrieren, was er auch immer sehr gut gemacht hat. Und wir beide wuppen das jetzt hier zusammen und das werden wir jetzt dann auch hoffentlich irgendwann mal visuell dann verdeutlichen können. Ansonsten, Nomi, wir treffen uns auf jeden Fall nächste Woche hoffentlich wieder. Aber ansonsten würde ich jetzt einfach sagen, verabschieden wir uns bis nächste Woche. Weil es ist jetzt auch schon, ich glaube, wie spät? Um 11? Ist schon um 11?
Ja, 7 vor.
Ja, guck mal, 7 vor 11. Also von daher wird auch Zeit. Und dann sagen wir jetzt erstmal hier aus meinem Garten Mücken zerstochen.
Ja, komplett. Streuselkuchen, die Beine.
Du bist halt ein süßer Typ.
Ich habe gehofft, meine straffen Waden schaffen es, die Nadeln abzuhalten, aber genau, hat nicht funktioniert.
Also ich habe eine ziemlich demolierte rechte Fußzehe, kleine Fußzehe, aber komm, also die sind noch an meinen restlichen Körper irgendwie nicht rangegangen. Also von daher.
Ich gehe jetzt erstmal rein und muss noch einen Geburtstagstisch für die Frau vorbereiten, die morgen Geburtstag hat. Ne? Oh, das ist, also der Abend ist noch nicht vorbei.
Die hat eine Stunde Geburtstag.
Ja, aber die schläft schon, also wach ist sie nicht mehr.
Dann musst du ja, kannst du ja trotzdem einen kleinen Schmerzhaut drauf drücken, wenn du dann kommst.
Na, ob ich noch bis 0 Uhr schaffe, so lange wollte ich eigentlich nicht mehr wach bleiben. Ne? Aber,
Wie lange willst du Tisch decken? Also willst du den Frühstückstisch machen?
Frühstückstisch? Nee, einfach nur so ein bisschen grob vorbereiten.
Na, für was denn dann?
Das große Geschenk, das gibt es ja später. Ne? Eine kleine Geburtstagskarte, die natürlich meine Tochter...
Das große
Tochter,
Geschenk bist doch du, meine bindest Tochter ja dann eine Schleife um den Kopf.
Gestaltet hat, ein Ballon, ein Blumen habe ich heute noch geholt, natürlich. Und das,
was? Die
habe ich alle versteckt. Ja. Die Blumen stehen im Treppenhaus versteckt und die Karten und alles. Vorhin noch fix sozusagen, wo habe ich gesagt, ich bringe heute die Kleine ins Bett. Da haben wir dann im Bett fix die Karte noch ein bisschen bemalt. Und ich habe sie dann noch gestaltet.
Süß.
Ja, ne. Und morgen gönnen wir uns dann noch was. Aber das kann ich ja nicht verraten. Ich weiß ja nicht, wann der Podcast kommt und ob es irgendeiner verrät. Aber
also auf jeden Fall nicht mehr bis morgen Nachmittag. Also von daher.
Achso, na gut, ja. dann kann ich sagen, dann geht es morgen noch ins Schwanefeld, schön zum Wellness.
Ach schön, mit dir zusammen?
Ja, mit mir zusammen und die Kleine habe ich verkauft. An die Großeltern. Ne?
Der Mensch, du bist ja Nomi, das ist ja richtig Romantiker in dir.
Ja, das beste Geschenk, was man als Eltern haben kann, ist eigentlich Zeit zu zweit oder Ruhe für einen Einzelnen. Ne? Da habe ich gesagt, gut, komm, damit ich nicht aufpassen muss, gehst du halt noch mit ins Schwanefeld.
Sehr geil. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß morgen, Nomi, viel Erholung vor allem eher. Mhm. Einen schönen Geburtstag morgen für die Gina. Und dann werden wir uns nächste Woche auf jeden Fall drüber unterhalten, wie sie denn... Oder wie sie auf Nomis Romantik reagiert hat.
Ich denke mal, wir werden die Kleine abholen und fallen dann 20.15 Uhr tot ins Bett, weil wir durch die Sauna Platz sind.
Dann habt ihr aber auch alles richtig gemacht.
Ja.
Also von daher viel Spaß morgen, Nomi. Und dann sagen wir jetzt tschüss und ciao.
Auskommen, ciao.
Hau rein, ciao.